Das wäre es auch noch, wenn die Eltern jetzt da auch noch würden sagen, wir haben keine Lust auf Weihnachten, wir wollen Weihnachtsferien. Es ist ja schwierig, ich habe heute Morgen noch einen Artikel gelesen auf dem SRF-App, wo so gestanden ist, wie in Italien, wie in Deutschland, wie in Spanien, wie in England, ich glaube, das sind so die Länder gewesen, Schweiz natürlich, wie Weihnachten gefeiert wird, was man darf, was man nicht darf, was man sollte, was man nicht sollte und so weiter. Und dann ist mir noch etwas in den letzten Tagen so ein bisschen in die Finger gekommen. Da hat jemand geschrieben, es ist doch spannend. Jetzt reden wir und denken wir darüber nach, was wir verlieren, wenn wir nicht Weihnachten feiern können, wie wir es uns immer gewohnt sind. Und es ist so ein Schmerz, ein bisschen, ja, man könnte nicht als ganze Familie zusammenkommen. Und vor einem Jahr haben die Schlagzeilen so ausgesehen. Jetzt musst du schnell eins weiterklicken, ich glaube, es tut nicht von mir her. So überleben wir Weihnachten. Der wundervollste Tag im Jahr rückt näher, immer näher und wir können unsere Vorfreude kaum mehr verbergen. Jetzt wird nicht mehr über den fehlenden Schnee, den Konsumwander oder gar Wham, eine englische Popgruppe für die, die jünger sind, geklagt, sondern frohlockt und Liebe verbreitet. Tipps und To-Dos für Weihnachtsstimmung aus unserer Redaktion. Und noch ein bisschen heftiger, Weihnachten ohne Streit mit der Familie überleben. Familienstreit, schlechte Stimmung oder sogar Trennungen sind an Weihnachten leider nicht ungewöhnlich. Weihnachten überleben ist vielleicht im Titel etwas zu extrem formuliert, aber ich habe schon so viele Stories gehört, dass ich mich heute einfach berufen fühle, über dieses Thema zu schreiben. In nur wenigen Tagen kommen die meisten Familien zusammen und die Treffen könnten so viel einfacher verlaufen, wenn man sich einige Punkte bewusst macht. Und weil ja unsere Gottesdienste auch immer lehrreich sollten sein, habe ich gedacht, ich tue euch das nicht vorenthalten, dann könnt ihr da auch noch etwas ganz Praktisches mitnehmen, neben allem anderen. Vergebung ist die Basis. Ganz simpel und einfach. Jeder Mensch hat seine Gründe. Vielleicht mal einen Moment auch ein bisschen zurückstehen oder, und überlegen, warum reagiert er echt so? Warum läuft das echt jetzt gerade so? Heikle Themen meiden. Also nicht über Jesus reden zum Beispiel hilft, wenn man nicht gerade so in diesem Umfeld ist. Zu hohe Erwartungen. Etwas ganz Krasses. Je höher die Erwartungen, desto höher der Fall. Weil es einfach fast gezwungenermaßen so ist, dass man nie alles erfüllen kann, was man erwartet. Und gerade auch, wenn man eine wunderschöne Weihnachten hatte, das letzte Jahr, denkt man, es müsste das Jahr noch schöner werden. Und es kann ja manchmal gar nicht schöner werden, weil es einfach schön ist. Und schön ist auch einfach mal genug. Räumlich nicht ständig zusammenhängen, also auch mal ein bisschen Distanz haben, mal einen Spaziergang machen oder so. Und sich selber nicht als Opfer verstehen. Nicht immer denken, ich bin der Ärmste oder die Ärmste und alle anderen sind gemein. Und dann bei uns, ich als Pastor würde da natürlich einen anderen Tipp geben, aber es ist auch nicht schlecht, ist mal einfach ein paar Atemübungen machen, mal tief einschnaufen, tief ausschnaufen und einfach überlegen, ist es wirklich jetzt wichtig, dass es mich kribbelt in meinen Gedärmen? Ist es jetzt wirklich nötig, dass mir das Blut in den Kopf steigt und ich anfange zu zittern? Einfach schnaufen. 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 Und manchmal, ja, mit der Maske, genau, dann kann man auch einen Stein machen dahinter, das merkt jetzt auch gar niemand. Ist doch krass, oder? Nach einem Jahr haben wir sich überlegt, wie man Weihnachten überlebt und jetzt klönen wir, dass wir keine Weihnachten feiern können. Es hat mich so ein bisschen erinnert, beziehungsweise meine Frau mich erinnert, an Hans im Schneckenloch, kennen Sie vielleicht, oder? Was er hat, das will er nicht und was er will, das hat er nicht. Es ist einfach immer irgendwie nicht recht. Und wenn man unzufrieden ist, ist man unzufrieden, ob es so oder so ist. Und wenn man zufrieden ist, kann man auch jetzt zufrieden und glücklich sein. Ein Schnitt, Weihnachten. Weihnachten im Johannesevangelium kommt völlig und zwar total ohne jeglichen Kitsch aus. Das ist spannend. Kann man Weihnachten ohne Kitsch feiern?
Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis.
Aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und das ist, hätte soll Afrika sein, Entschuldigung, ist mir nicht da hier gelungen. Das ist die Tragödie, die Johannes in seinem Evangelium am Anfang aufzeigt. Das Wort Gottes kommt in die Welt und die Welt hat es nicht ergriffen. Es ist ein total epischer Anfang, wo da in dem Wort, wo da Johannes macht am Anfang. Und er fängt nicht an mit irgendwie, ja, ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, sondern er fängt so richtig schwer an. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und es ist so formuliert, dass ich es auch extrem ring auswendig lehren lasse. Oder wenn man es ein paar Mal gehört hat, vielleicht sogar ein paar Mal selber sagt, dann ist es wie drinnen, oder? Dann weiß man das. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Am Anfang war es bei Gott. Und alles ist durch das Wort geworden und nichts ist geworden, was nicht geworden ist durch das Wort. In ihm war das Leben gewesen und das Leben ist das Licht der Menschen. Wunderbar. Ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn wir nur ein Johannes-Evangelium hätten? Und wir sind uns gewöhnt, dass wir die Bibel aufschlägt und dann nachher haben wir da die vier Evangelisten, den Matthäus, dann den Markus, den Lukas und Johannes. Und wir können in Synopsen, also in so speziellen Bibeln sogar, die alle parallel nebeneinander lesen. Und wir können hin und her blättern. Wir haben extrem viele Möglichkeiten heute zum Bibel lesen. Und vermutlich ist es auch eine Generation jetzt, die noch nie so wenig Bibel gelesen hat, wie sonst. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, Generation Lobpreis. Dort ist unterm Strich herausgekommen, dass die heutigen Menschen, die heutigen Gläubigen vor allem davon leben, was in den Lobpreisliedern überkommt. Und dann kommt es sehr darauf an, was für Lieder das man natürlich hört. Je nachdem prägt es Gottesbild so oder so. Es ist so, dass wir extrem viel Wort Gottes haben, aber wir haben wie manchmal auch den Zugang nicht mehr dazu. Und jetzt haben wir die vier Evangelien, wir können die lesen. Und früher hat es Zeiten gegeben, da hat man einfach mal ein Fragment oder einen Teil gehabt, vielleicht mal ein ganzes Evangelium oder mal einen Brief von Paulus oder bei der ersten Christ. Und das musste lang. Und dann haben wir das Alte Testament gehabt und haben gewusst, aus dem raus kommt alles, da können wir alles irgendwie herziehen. Wie ja auch der Text, am Anfang war das Wort, das erinnert so ganz, ganz, ganz stark an das, was ganz am Anfang der Bibel steht. Wenn man dort aufschlägt, ganz am Anfang, die erste Seite und die ersten Ziele liest, dann heisst dort, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Am Anfang. Und Johannes nimmt ganz bewusst Bezug auf den Anfang dort, um deutlich zu machen, das ist die Schöpfung hier. Und was jetzt ich euch beschreibe, in dem Moment, das ist nicht die Schöpfung, sondern das ist etwas völlig Neues, was aber vergleichbar ist mit der Schöpfung. Es passiert jetzt in dem Moment etwas, was so krass ist, dass man es vergleichen kann mit dem Schöpfungsakt. Und das ist die gleiche Leute oder die gleichen Personen sind beteiligt, sowohl am Anfang wie auch jetzt. Am Anfang übrigens noch, der Geist schwebt auf dem Wasser, klingt sogar die Dreieinigkeit dort sogar noch ein bisschen drin, wenn man es dann so sehen will. Wenn wir uns mal überlegen, oder? Wir haben die vier Evangelien, das Matthäus-Evangelium, das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium und das Johannes-Evangelium. Was finden wir eigentlich in welchem Evangelium von Weihnachten? Im Markus-Evangelium nichts. Es ist quasi, wie wenn jemand würde stolpern und plötzlich ist er mitten in den Szenen rein und es fängt einfach an. Johannes der Täufer verkündigt, Jesus kommt, zack. Gut, das Johannes-Evangelium ist das kürzeste Evangelium, oder? Da hat es nicht so viel Platz für alles so ausführlich zu beschreiben. Dann Matthäus-Evangelium fängt an mit dem Geschlechtsregister. Er fängt so ganz am Anfang auch an, wo der ganze Hergang zeigen. Ist aber nicht so ausführlich wie das Lukas-Evangelium. Wenn ihr euren Kind oder für euch selber irgendwie eine Weihnachtsgeschichte leset und die so ein bisschen freier ist, also nicht gerade Zack aus der Bibel raus, wenn ihr sie Zack aus der Bibel leset, leset in der Regel das Lukas-Evangelium. Wenn ihr so ein bisschen aus der, sagen wir, Kinderbibel so ein bisschen zusammengefasst liest, dann ist es ein Zusammenschluss von Lukas-Evangelium und Matthäus-Evangelium. Und Johannes geht ganz einen anderen Weg. Vielleicht ein bisschen ein Weg, der für den einen oder den anderen fast zugänglicher ist heute. Weil es ist ein bisschen ein kopfiger Weg. Es ist also ein intellektueller, vielleicht sogar ein philosophischer Weg, den er geht. Er will zeigen, wer Jesus Christus eigentlich ist. Und Jesus Christus ist das Wort Gottes, das Leben schafft. Und wenn am Anfang in der Bibel steht, Gott hat geredet und es ist geworden, dann ist es Jesus Christus, der dort drinnen ist. Dass das Werden ist, das macht Jesus. Und vielleicht haben wir es auch schon gemerkt, was für eine gewaltige Kraft das Wort hat. Das Wort hat eine Kraft für uns selber. Wenn wir uns sagen, ich bin nichts, ich kann nichts und ich werde nie jemand werden, weil das vielleicht unsere Eltern uns immer gesagt haben, dann ist das Leben extrem schwierig. Und alles, was wir selber erleben, deutet mir immer aufgrund von dem, dass ich nichts bin, nichts kann und nie etwas werde. Und darum bin ich ein Armer und darum muss ich bedauert werden oder bedauere mich zumindest selber, wenn sonst niemand merkt, dass ich ein Armer bin. Das ist eine Festlegung und so Wort, wo man manchmal hört und manchmal uns auch wie ein Mantra immer wieder vorsagt. Oder? Mantra ist etwas aus dem Hinduistischen, das machen wir eigentlich nicht, aber faktisch passiert es gleich manchmal. So Wort, wo wir uns immer wieder vorsagen, immer sagen, so bin ich, mir passiert halt immer alles Schlechte. Ich habe, bis ich Christ geworden bin, ich weiß auch nicht, 5, 6, 7 Unfälle gehabt. Ich dachte, immer trifft es mich. Und irgendwie hat meine Mutter mal gesagt, letztens, ja, gell, André, in der Jugend hat es immer dich getroffen. Nein, ich wusste, woher das es kommt. Immer trifft es dich. Und ich habe es aufgenommen. Und es trifft mich nicht mehr. Worte können uns prägen, können uns formen, können unser Denken prägen. Und dann ist es auch wichtig, was wir selber sagen. Wie wir reden über uns, wie wir denken über uns, hängt enorm stark zusammen. Wenn ihr euch etwas vornehmt, oder, ist jetzt ja noch nicht Zeit, um sich wieder irgendwelche Vorgaben selber zu machen, oder, und zu sagen, das nächste wird alles besser. Aber wenn ihr das versucht, dann langt es nicht, dass ihr das nur denkt. Sondern am besten ist, wenn ihr es aufschreibt, wenn es aussprechen und wenn es sogar jemand anderem sagt. Weil unsere Worte haben Kraft, sie schaffen auch Realitäten. Gottes Wort hat so Kraft, dass die ganze Welt plumps da gestanden ist. Creatio aus dem Nichts, also Schöpfung aus dem Nichts, Creatio ad nihilo heisst das eigentlich. Und das schafft Gott. Und Gott schafft auch jetzt durch das, dass er seinen Sohn in die Welt hineinschickt, etwas völlig Neues, etwas völlig anderes, und zwar aus dem Nichts raus. Oder man hat das irgendwie im Alten Testament schon gesehen, dass da irgendwie mal eine Lösung muss geben für das Riesenproblem. Oder das Volk Israel hat sich abgekackert und versucht, das irgendwie immer richtig zu machen, aber es ist noch nicht gelungen. Und dann haben wir gemerkt, all das verhebt gar nicht so ganz richtig. Aber sie haben nicht gewusst, wie das gehen soll. Es ist für sie total überraschend gekommen. Darum sind auch die Gelehrten von der damaligen Zeit überrascht gewesen von der Art, wie Gott anfängt zu handeln. Dass Gott als Wort Gottes in die Welt hineinkommt. Und zwar nicht als geschriebenes Wort, sondern als lebendiges Wort. Als Wort, das man sieht, das man anlangen kann, das man spüren kann, das man verstehen kann. Das ist auch heute noch eigentlich sensationell. Und übersteigt auch unser Verstehen. Oder wie wir denken, manchmal Worte, die kommen zu außen und fallen zu oben runter. Aber Gottes Wort kommt raus und steht da. Und Jesu Aufgabe in dieser Welt war, mitunter zu zeigen, wie der Vater ist. Und darum heisst es auch, jeder, der in die Welt hineinkommt, jeder, der irgendwie etwas da auf dieser Welt macht, der wird von dem Licht gepackt, von dem Licht erleuchtet. Wird von dem Licht irgendwie angesprochen. Er wird angesprochen und es wird ihm wie in dem Anspruch gesagt, hey, da ist ein Gott, der dich liebt, der dich sucht. Da ist ein Gott, der mich gesendet hat, damit du nicht allein in dieser Welt musst durchs Leben durchkommen. Gott handelt, und das ist so ein extrem krass gewaltiger Unterschied zu vielen anderen Religionen. Gott handelt für uns. Ich habe mich früher, noch, als ich jung war, sehr stark für griechische Mythologie interessiert. Ja, eigentlich für all das geistliche Zeug oder, von griechischer Mythologie über Tibetanis Totenbuch bis hin zu Marxismus, was jetzt nicht unbedingt geistlich ist, aber auch spannend. Ja, man glaubt es heute kaum mehr, wenn man weiss, was will ich jetzt heute denken. Aber was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt das vergleiche, oder griechische Mythologie, da gibt es ja Wahnsinnsgeschichten, wie die Götter miteinander streiten und Puff haben. Und manchmal hat man den Eindruck, es ist ihnen eigentlich völlig egal, was auf der Welt passiert. Hauptsache sie haben es gut. Und unser Gott ist radikal anders. Unser Gott ist ein Gott, der sagt, das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist, wie es auf dieser Welt läuft. Das ist mir das Wichtigste. Und darum sende ich auch meinen wichtigsten, meinen eigenen Sohn hin, um auf dieser Welt zum Rechten zu schauen und den Menschen zurecht zu helfen. Nicht zurecht zu bringen im Sinne von irgendwo in eine Form hineinpassen, sondern zurecht zu helfen, ihnen den Weg zu zeigen, der zum Leben führt. Ihnen zu zeigen, wie sie leben können ohne Angst. Wie sie leben können, ohne immer das Gefühl zu haben, ich bin im Minus und es ist nicht genug, was ich mache. Ich bin gekommen, sagt Jesus Christus, damit die ein Leben haben und das im vollen Genügen. Nicht so ein bisschen halbpatzig oder nicht so ein bisschen Sonderangebot, ja, aber es ist irgendein Makel dran, darum hat man es ja günstiger rüberkommen. Nein, gratis und doch voll genügend für dich und für mich. Gott geht es immer um uns. Das ist total faszinierend, weil das deutlich macht, wie wichtig wir Menschen sind. Der Wert von uns Menschen ist in dem, dass Gott uns sagt, du bist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und darum dürfen wir auch nicht einen anderen Menschen antasten. Weil es sind nicht andere Menschen einfach so, sondern es sind andere Menschen, die Gott gehören. Er hat sie geschaffen. Ich habe das vorher versucht, da mit meinem bruchhaften Afrika zu zeigen. Es sind Menschen, die Gott geschaffen hat. Und darum gehören sie ihm. Darum hat er einen Anspruch an ihnen und auch eine Schutzhand über ihnen. Und darum ist Menschsein etwas so Grandioses und etwas so Wichtiges. Und das gibt es nie sonst. Ich kenne keinen Gott, der sich so für Menschen interessiert wie unser Gott. Ich kenne keine Religion, die so für Menschen ist wie unsere Religion. Und was wir manchmal daraus gemacht haben, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Da müssen wir uns selber das nehmen und schämen, dass das Christentum in Verruf gekommen ist, weil wir manchmal das so leben, dass man sich wirklich schämen dafür. Das Licht kommt in die Welt hinein und erhält jeden Mensch, der auf dieser Welt lebt. Licht ist etwas Gutes. Am Anfang von der Bibel auch in dieser Situation hinein, dort, braucht er gar nicht mehr nicht gemerkt. Mal abschalten. In der Schöpfung hinein, da sagt Gott, wo er das Licht geschaffen hat, es ist gut. Und wir sind meiner Meinung, dass Licht gut ist, oder? Ja, Licht ist darum gut, oder man sieht das, dass wir überzeugt sind, dass Licht gut ist, weil man in dieser Zeit extrem viel Lichter anzündet. Oder wir hier in Adliswil mit einer schönen Weihnachtsbeleuchtung, andere haben weniger Glück gehabt. Aber hell soll es werden, wir zünden Kerzen an, weil man wollen, dass es hell wird. Wir gehen so weit, dass es Leute gibt, die sagen, wenn man die Welt von oben anschaut, dann sieht man, wie viel Lichtverschmutzung das auf dieser Welt gibt. Wir wollen unbedingt Licht, weil wir wissen, Licht fördert das Leben. In der Dunkelheit können wir nicht existieren. Ich habe mal einen Bericht gesehen über irgendwelche Tiere oder irgendwelche, ich weiß gar nicht, sind es Tiere oder Pflanzen gewesen, irgendwo dort im tiefsten Graben, im Wasser, im Meer, im Pazifik, im Marianengraben, genau. Und da gibt es irgendwie auch Leben in der Dunkelheit, aber das ist extrem einfach und selten. Passiert wirklich wenig. Wenn wir mal ein Weile lang einfach im Dunkeln sind, also ausser wenn wir gerade Migräne haben, da gibt es scheinbar Leute, die schliessen sich im Dunkeln ein, aber die meisten Leute, denen geht es auf den Keks, wenn sie im Dunkeln sind. Mir hat letztens jemand gesagt, ja, schon elendlang Homeoffice und jetzt hat es noch geschneit und das Dachfenster ist zu, jetzt ist es noch dunkel. Ja, wir vertragen das nicht wirklich so gut. Ich vertrage Dunkelheit eigentlich noch relativ gut und komme auch noch gut schlagen in der Dunkelheit. Ich bin ja ganz leicht ein Hobbyblinder. Ich sage immer meiner Frau, eigentlich könnte ich mir so ein Täffchen machen lassen, dann könnte man überall hin parkieren. Dann sagt sie an mir, ja, aber dann darfst du nicht Auto fahren. Was natürlich stimmt. Sie hat recht, wie immer. Ich bin vor ein paar Jahren, habe ich das gemacht, wie ich das immer mache, oder ich laufe gerne im Dunkeln umeinander. Ich ziehe mich auch im Dunkeln an, dass meine Frau nicht verwacht und so weiter. Und dann ist so die Zeit ähnlich vielleicht zwei Wochen vorher gewesen als jetzt, so im November, Mitte November innen, vor zwei Jahren, bin ich in meinem Büro gewesen, habe gearbeitet und auf die Uhr geschaut und gesehen, wow, schon sechs, ich muss ja arbeiten, ist eine Kerze ziehen, ich habe die nächste Schicht. Und ich habe mein Büro verlassen, das Licht abgelöscht, dann dort in dem Kopierräumchen kein Licht angemacht, weil ich dachte, ich kenne ja den Weg, bin die drei Schritte, vielleicht sind es sogar vier gelaufen und dann hat es mal BAM! Dann habe ich so jämmerlich meinen Schädel angeschlagen, meinen Grind angeschlagen. Das hat richtig, richtig weh da. Und die Brille dann müssen wieder richten und dachte, oh, das war nicht gut gewesen. Bin gleich oben runtergegangen. Und bin dann dort noch schnell auf dem Vorbeiweg ins WC rein, oder? Dort ins Bissoir rein. Und dann war dort ein kleiner Bub am Handwaschen und schaut mir zu Augen an. Und er wusste, etwas ist nicht okay. Dann geht er raus, oder? Schaut in den Spiegel. Dann sehe ich, wie das Blut so oben runterläuft, über das Auge rein. Und ein riesen Schnattern da einfach. Also sicher so ein Zentimeter, ja, 12 Millimeter. Und dann habe ich geschaut, oder? Ah, ja, ist echt tief. Und dann habe ich mein Nasentuch genommen, immer so, habe ich das Geiss gelernt, oder? Die Nasentücher da. Ich weiss, sind nicht Corona-konform, aber sind extrem gut. Man kann auch einen Arm abbinden damit, zum Beispiel, wenn es mal richtig heftig ist. Und wenn es blutet, oder? Richtig draufdruckt, oder? Schnell zu meiner Frau gegangen und gesagt, du musst schnell raufkommen, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Beim Zurücklaufen gesehen, überall Bluttropfen gemacht haben, oder? Und dann hat sie mich verarztet und dann habe ich gelernt, dort im Dunkeln laufen ist nicht nur schlau. Manchmal ist es auch einfach nur dumm. Und Licht ist etwas Gutes, wie wenn es Licht gehabt wäre, ich nicht die 15 cm zu eng um die Ecke rumgelaufen, weil ich ja da auf dem linken Auge nichts gesehen hätte, ist dann vielleicht gleich gemerkt, mit dem rechten Auge, dass da etwas ist. Es ist einfach blöd im Dunkeln. Vielleicht haben Sie es auch schon gemerkt, oder? Wenn er mit dem Auto fährt und dann kommt irgend so ein gestörter Velofahrer, der meint, ich sehe ja alles. Und gar nicht schnallt, dass man ihn nicht sieht. Oder? Und dann denke ich mir, Mensch, ihr seid so gefördert. Und so ungeschickt. Es ist auch wirklich gefährlich. Und ganz ehrlich gesagt, bevor ich Auto gefahren bin, bin ich viel ohne Lichtvelo gefahren. Ich habe die Gefahr gar nicht gesehen. Ich dachte, ich sehe ja. Oder? So im Halbdunkeln sieht man als Velofahrer mit dem Tempo noch relativ genug. Dunkelheit ist gefährlich. Und darum sagt Gott, ich schenke euch Licht. Und das Licht ist das Leben für euch. Und das sollen ihr haben. Ihr sollt nicht im Dunkeln sein, ihr sollt nicht in lebensbedrohlichen Zuständen sein, sondern ihr sollt so leben, dass euer Leben sich entfalten kann. Ihr sollt so auf dieser Erde sein können, damit es nicht eng und bedrückend und ihr müsst Angst haben, sondern ihr sollt aufschnaufen können. Und darum ist es im Himmel hell. Und im Himmel ist keine Nacht. Im Himmel ist es immer hell, weil Gott selber das Licht ist, wo das Leben gibt und das Leben auch durchzieht. Es ist das, was Gott uns will geben will. Und vielleicht merkt ihr, das ist ganz stark Weihnacht. Weihnacht ist ja Schenken, oder? Man gibt und kommt über und so bei vielen Orten. Weihnacht heisst, Gott beschenkt uns. Gott kommt nicht und sagt, ich will euch etwas wegnehmen oder ich brauche etwas von euch oder es wäre mal recht, wenn ihr mir richtig dienen würdet oder wenn ihr euch so richtig mal würdet ins Vögel knübeln, sondern Gott kommt, um uns das Leben zu geben und wie Jesus sagt, das wirklich im vollen Maß. Finsternis, die ist immer da. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, oder? Dass wenn man das Licht ablöscht in der Küche, dass das Licht nicht einfach weg ist. Habt ihr auch schon gemerkt, oder? Können wir mal testen, also es geht nur mit kleinen Kindern, ehrlicherweise. Ich habe das letzte mit meiner 8-jährigen Enkeltochter versucht, es ist nicht gegangen, also sie müssen noch ein bisschen kleiner sein. Ihr könnt in der Küche mal stehen, oder? Und dann das Licht auslöschen und dann fragen, weißt du, wo das Licht da nicht gegangen ist? Genau. Dann macht ihr den Kühlschrank auf und im Kühlschrank ist das Licht. Und dann, wenn ihr es ganz, ganz geschickt macht, oder, sagt ihr, ob der Monat dort ist. Und wenn ich den Kühlschrank zumache, muss ich ganz schnell das Licht wieder anlöschen. Und kleine Kinder kann man so noch verwünschen. Dort, wo das Licht kommt, dort geht die Finsternis sofort weg. Ist euch das schon mal aufgefallen? Oder man kann, die Dunkelheit kann nicht das Licht erdrücken. Das geht nicht. Das Licht gewinnt immer. Und in diesem Text gibt es da ein Wort, das man so oder so kann verstehen kann. Man kann das verstehen, das Licht ist in die Welt hineingekommen und die Finsternis hat das Licht nicht können überwinden. So zum Beispiel meinte ich die Hoffnung für alle übersetzt. So. Die meisten anderen übersetzen, das Licht ist in die Finsternis gekommen und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und ergriffen oder nicht überwältigt oder eben nicht gepackt. Kann man so oder so verstehen. Es ist aber eins völlig klar, dass am Ende alles wird hell sein. Am Ende wird es keine Dunkelheit geben. Am Ende gibt es kein Eckli, wo man es irgendwo kann verstecken im Dunkeln und kann sagen, mich sieht man nicht, sondern am Ende wird Gottes Licht sein. Die Hiob sagt an einer Stelle, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird als Letzter über dem Staub stehen. Er wird als Letzter drüber sein. Und der Erlöser, das ist das Licht von dieser Welt, das ist Jesus Christus. Und er wird da stehen. Und überall, wenn er kommt, da wird es hell. Und darum sagt Jesus auch, wenn ihr mir nachfolgt, dann seid ihr Licht von dieser Welt. Überall, wo ihr seid, wird es hell. Manchmal spürt man das auch, oder? Weil dann auch die Dunkelheit sich aufmacht und es so ein wie eine Konfrontation gibt. Ja, du immer mit deinen frommen Sprüchen. Und jetzt auch noch ein Bibelzitat nachschieben oder so. Ja, warum nicht? Warum nicht in dieser Zeit, wo alle Leute so darüber nachstudieren, wie wird es sein an Weihnachten? Was macht Weihnachten eigentlich aus? So in dieser Zeit, wo selbst unsere Regierungen manchmal vergessen, um was das bei Weihnachten eigentlich geht, wie sie vor allem sehen, ja, wir müssen schauen, dass die Weihnachtsmärkte funktionieren, wir müssen schauen, dass die Familien ihre Festchen feiern können. Wir müssen schauen, dass der Konsum angekurbelt wird. Ist das Weihnachten? Ja, wir haben das daraus gemacht. Weihnachten ist vielleicht das plagtischste Fest überhaupt in unserer Zeit. Aber im Tiefsten geht es nur um das, dass der lebendige Gott sagt, ich schicke meinen Sohn in die Welt hinein und ich mache das für dich. Nicht gegen dich, sondern für dich. Und du kannst es nehmen und wenn du das nimmst, dann weitet sich plötzlich dein Leben ganz krass und ganz enorm. Denn es ist nicht mehr eingeschränkt auf die Zeit da, sondern es hat eine größere Kraft und eine größere Dimension. Ich habe vor ein paar Wochen von einer Zürcher Ethikerin, meine ich, ist es gelesen. Die hat gefragt, was hat Corona mit uns gemacht? Und eine von ihren Antworten war, in der Corona-Zeit haben erstaunlicherweise viele Menschen das erste Mal gemerkt, dass sie sterblich sind. Aha, wir haben das Ablaufdatum. Oh, gar nicht gewusst. Ich dachte, wir leben ewig. Ja, wir machen ja auch alles dafür, oder? Ich war versucht, euch ein paar Bilder zu zeigen von missglückten Schönheitsoperationen, oder? Von Leuten, die versuchen, mit 60, 70 immer noch mit wie 25, 20 auszusehen. Aber es war so schrecklich, ich konnte es mir selber nicht zumuten. Ja, wir versuchen das ja, das Leben irgendwie zu dehnen in alle Richtungen. Und manchmal ist es so, wie wenn ich einen Pizzateig mache, oder? Dann nehme ich den Pizzateig und dann ziehen und ziehen und ziehen und ziehen. Und dann denke ich, ein bisschen gar noch. Und dann zack und dann ist es gerissen. So ist das Leben. Wir ziehen es und ziehen es und ziehen es und plötzlich ist es gleich vorbei. Wir können einfach in Gottes Namen nicht alle 112 werden. Wie die Frau, die jetzt erst letztens in 112 wurde und dann gestorben ist. Es geht einfach nicht. Vielleicht geht es in 20 Jahren, oder, wenn wir medizinisch noch besser dran sind. Und die Dunkelheit, die über unserem Leben liegt, die Dunkelheit, dass wir gehen müssen von dieser Welt und dass wir es nicht für immer haben, das Bewusstsein, das Wissen, dass wir eigentlich Menschen sind, die nur etwas ausgelehnt bekommen haben, nämlich ein Leben, das irgendwann vorbei ist, das Bewusstsein, das durchbricht Jesus Christus, indem er sagt, und du kannst mehr haben. Du kannst deutlich mehr haben. Und darum kommt er als Wort in die Welt hin, und wenn er sagt, ich gebe dir das Leben, dann ist das nicht einfach nur eine schöne Floskel, oder? Das ist guten Morgen, schöner Tag, wie geht's, wie läuft's? Nach dem Gottesdienst ist mal ein junger Mensch auf mich zugekommen und hat so flapsig gefragt, so André, wie geht's dir so? Da haben wir in die Augen geschaut und gesagt, Rudi, willst du es wirklich wissen? Im Moment gestockt? Nein, eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann müssen wir jetzt auch nicht weiterreden, gehst du deinen Weg und ich meinen Weg, wie wenn nichts passiert wäre. Und ich war nicht verrückt gewesen, nichts, oder? Ich habe gedacht, irgendwie gespürt, das interessiert nicht, das ist einfach so eine Floskel, und manchmal können wir die Floskel gestohlen bleiben. Vielleicht auch, weil ich nach der Predigt immer ein bisschen empfindlich auch bin und ein bisschen sensibler, aber ja, manchmal gibt es einfach viele Worte, die nichts sagen. Wenn Gott etwas sagt, dann meint er es genauso. Wenn er sagt, hey, ich will dein Licht erhellen, ich will dein Leben erhellen mit meinem Licht, dann will er es hell machen. Und wenn du jetzt gerade Dunkelheit fühlst, dann will ich dir sagen, Jesus ist da und er will in dein Leben reinzünden. Und wenn du spürst, hey, irgendwie ist alles so beengt jetzt in dieser Zeit und ich möchte am liebsten mal richtig, dann kannst du ja einfach mal einen Teller zum Fenster ausrühren. Hast ja eh genug. Und vielleicht hilft es. Und dann kannst du wieder anhocken und durchschnaufen und wissen, egal was der Bundesrat entscheidet, egal was an Einschränkungen auf mich zukommt, spielt doch alles gar keine Rolle. In mir drin ist der Friede Gottes. Und der Friede Gottes bleibt, auch wenn wir die Masken noch 2 Jahre abhalten. Das ändert nichts an Gottes Haltung zu uns. Und er sieht dein Gesicht genau gleich und er weiss, genau gleich, ob die Tränen runterlaufen oder ob du lachst drunter. Er kennt dich, er sieht dich und er will dich sehen. Und das Einzige, was du machen musst, ist nicht in die Dunkelheit abhauen. Amen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen für ein kurzes Gebet. Herr, du als Licht von dieser Welt, lass du hell werden in uns, dass wir sind wie Lampen, die angezündet sind für dich. Du als Licht von dieser Welt, lass uns strahlen in der Dunkelheit, heller als all die Lichter, die wir anzünden können. Und wir schaffen es ja, Herr, noch heller zu werden mit unseren LEDs, aber du bist noch heller. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Leben ergriffen hast und dass du uns Leben gibst in der ganzen Fülle. Und wir sagen Ja und Amen dazu. Du Licht von der Welt, du sollst regieren in unserem Leben. Amen.